Inforadio Podcast.
Mit meinem heutigen Gesprächspartner bin ich schon ganz lange verabredet. Da gab es die Affäre Wulff noch gar nicht. Ich finde den Politiker interessant, weil er ein wichtiges Bundesland regiert, das auch zunehmend wichtiger wird im Zuge der Energiewende, weil er in dem Amt außerordentlich populär ist, weil er in der unionsinternen Debatte zwischen Konservativen und, na, nennen wir sie mal Merkelianern, zu den pragmatischen, fast unideologischen Modernisierern gehört. Seine Biografie ist auch interessant. Geboren am 12. Januar 1971 in Berlin als Sohn einer deutschen Musiklehrerin und eines britischen Militärbeamten. Bis zum 11. Lebensjahr in Berlin, naja, sagen wir mal mehr britisch geprägt. Dann nach der Pensionierung des Vaters Umzug der Familie nach Bad Bederkesa im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen. Dort Abitur, Jurastudium in Hannover. Mein Gast ist verheiratet, Hochzeit im Schottenrock. Und er hat zwei Töchter. Mit 17 trat er in die CDU ein. Seine Karriere ist eng mit Christian Wulff verbunden, den er im Amt des CDU-Fraktionsvorsitzenden und des CDU-Landesvorsitzenden und schließlich im Juli 2010 als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen beerbte. Er ist Mitglied im Präsidium der Bundes-CDU. Herzlich willkommen, David McAllister.
Vielen Dank, Herr Kalle.
Ich bin ein Berliner, werden Sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr sagen. Was erinnern Sie am meisten an Ihre Berliner Zeit?
Ich bin die ersten 11 Jahre meines Lebens von 1971 bis 1982 in Charlottenburg aufgewachsen. Und zwar in der Britensiedlung an der Heerstraße. Und ich verbinde mit Berlin vor allen Dingen eine wohlbehütete Kindheit mit britischem Kindergarten, britischer Grundschule direkt an der Heerstraße. Und dann habe ich auch noch 3 Jahre die deutsche Grundschule, die Waldgrundschule, besucht. Und ich habe nebenbei vor allen Dingen viel Musik gemacht. Ich habe gesungen im Staats- und Domchor und kann mich eben auch noch an schöne Konzertreisen ins europäische Ausland erinnern.
Aber heute ist eher Hip-Hop angesagt, oder?
Meine Mutter hatte immer das Ziel, dass ich mal klassischer Sänger werde. Das ist nicht ganz aufgegangen. Bin stattdessen in die Politik gegangen. Aber die solide musikalische Grundausbildung, die ich erfahren habe, Klavierunterricht und Gesang, das prägt einen eben. Und ich freue mich, dass jetzt meine Töchter eben auch in der Musikschule Instrumente lernen.
Wie war das damals? Sie haben der BBC in so einem Feature über die britischen Deutschen mal erzählt, die Germans waren eigentlich immer die Bad Guys.
Das ist eine Kindheitserinnerung. Wir haben auf dem Schulhof in der Pause immer Soldaten gespielt. Also weniger Räuber und Gendarme oder Cowboys und Indianer, sondern es ging irgendwie immer, wie das so üblich ist, damals in den 70er Jahren, ging es um den Zweiten Weltkrieg. Da haben immer Briten gegen Deutsche gekämpft und irgendwann bin ich mal in ganz jungen Jahren nach Hause gekommen und habe meine Mutter gefragt, warum sind eigentlich die Germans immer die Bad Guys? Und da habe ich zum ersten Mal überhaupt erfahren, was vor 1945 in Deutschland los war.
Berlin, scheuen Sie politisch eher?
Niedersachsen koordiniert ja jetzt die B-Länder, also die CDU-geführten Bundesländer. Insofern habe ich viel zu tun in Berlin. Ich bin auch nahezu jeden Montagmorgen in Berlin im Rahmen der Präsidiumssitzungen. Also ich weiß sehr wohl, dass man als Ministerpräsident eines großen Flächenlandes im Interesse des Landes und der Menschen viel in Berlin sein muss. Mir geht's bei meinen Terminen in Berlin immer um die Interessen des Landes, natürlich auch um meine Partei. Aber ich halte mich von manchen Unsitten des Berliner Politikbetriebs eher fern, weil ich diesen Politikstil so in Niedersachsen nicht kennengelernt habe und den möchte ich auch gar nicht erst übernehmen.
Was meinen Sie damit?
Naja, ich meine schon das Durchstechen von vertraulichen Informationen an Medien. Ich meine damit schon das despektierliche Reden über politische Mitstreiter. Das alles ist hier und dort in Berlin-Mitte mehr ausgeprägt und kultiviert als in den Landeshauptstädten. Das heißt, ich bin gerne in Berlin, ich bin auch viel in Berlin-Mitte, aber nicht alles, was zu 100% in Berlin-Mitte passiert, ist das, was wir in Niedersachsen eigentlich so kennen.
Philipp Rösler hat sicherlich ihre Einstellung auch ein bisschen mitgeprägt durch seine Erfahrung. Eine politische Ehe verbindet sie miteinander. Können Sie uns das mal erklären? Das steht jedenfalls in seiner Biografie.
Philipp Rösler und ich kennen uns seit Anfang 2001, 2002 und wir haben eben in Niedersachsen viele Jahre in gleichen Funktionen Politik gemacht. Er als FDP-Fraktionsvorsitzender im Landtag, ich als CDU-Fraktionsvorsitzender und in dieser Zeit ist ein enges Vertrauensverhältnis entstanden. Und ich halte Philipp Rösler für einen der menschlich anständigsten Politiker, die ich hier in meinem Leben kennengelernt habe.
Sie haben sich auch richtig versprochen, so gegeneinander machen wir nichts. So in dem Sinne eher. Ne?
Philipp Rösler hat immer den schönen Satz gesagt, ich möchte nicht den Job von David McAllister haben. Und nach meinem Kenntnisstand will David McAllister auch nicht FDP-Landes- und Fraktionsvorsitzender werden. Das heißt, wir hatten nie eine Wettbewerbssituation, sondern wir konnten uns immer darauf konzentrieren, wie kriegen wir die Sachthemen von CDU und FDP in Niedersachsen unter einen Hut. Und das ist uns in Niedersachsen wirklich gut gelungen. Die Koalition bei uns in Niedersachsen gilt ja bundesweit durchaus als vorbildlich.
Sie sind, als Sie Ministerpräsident wurden, ganz bewusst in Bad Bederkesa geblieben mit Ihrer Familie. Warum nicht Hannover?
Das ist eigentlich üblich, dass die Ministerpräsidenten, wenn sie es dann werden, in ihrem Wohnort wohnen bleiben. Herr Gabriel ist in Goslar wohnen geblieben, Herr Glogowski in Braunschweig. Christian Wulff hat viele Jahre in Osnabrück gelebt. Und ich habe mit meiner Frau das rechtzeitig besprochen und wir waren uns einig, Bad Bederkesa ist unsere Heimat und hier sollen auch unsere Kinder groß werden und zur Schule gehen. Natürlich gibt es einen Nachteil, die Anreise von Bad Bederkesa nach Hannover beträgt 200 Kilometer. Auf der anderen Seite schafft diese Distanz eben auch eine ehrliche und echte Distanz zum überdrehten Politikbetrieb, gerade am Wochenende. Und in Bad Bederkesa werde ich auch nicht als Ministerpräsident so sehr wahrgenommen, sondern bin der, der ich immer war, David oder häufig auch Mac.
Mich lädt keiner nach Ibiza ein. Ich mache eh lieber Urlaub im Strandkorb in Cuxhaven. Dieser Satz ist von Ihnen überliefert. Heißt das schon ein bestimmter Stil, also so eine gewisse Bodenständigkeit, die Sie damit ausdrücken wollen?
Tatsache ist, dass unsere Familie in Cuxhaven seit Jahren Urlaub macht. Und alleine schon deshalb, weil ich das ganze Jahr über so viel unterwegs bin. Ich muss so häufig woanders übernachten, in Hotelzimmern, in meiner Wohnung in Hannover, in der Landesvertretung in Berlin, dass ich einfach gerne, wenn ich mal Urlaub habe, zu Hause bin. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir in Strandnähe wohnen, sodass wir sagen können, wir wohnen dort, wo andere Menschen Urlaub machen. Deshalb bin ich traditionell jedes Jahr im Strandkorb in Cuxhaven-Döse.
Aber man kann Sie ja auch mit Ihrem Vorgänger vergleichen, ohne dass wir jetzt gleich auf die Bundespräsidentengeschichte kommen und sagen, Sie sind schon bodenständiger, volksnäher, das leben Sie schon gerne auch. Das war, glaube ich, bei Ihrem Vorgänger nicht so der Fall.
Christian Wulff und meine Person verbindet eine langjährige politische Freundschaft. Wir haben eng zusammengearbeitet in Niedersachsen und wir haben vor allen Dingen auch sehr viele Erfolge in der Landespolitik unbestritten erzielt, die den Namen von Christian Wulff tragen und die ich als Fraktionsvorsitzender versucht habe, positiv zu begleiten. Wir haben nach dem Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten übereinstimmend formuliert, die Marke bleibt, das Modell ist neu. Die Marke, eine offene, dynamische, am Landeswohl orientierte Politik zu machen, das bleibt. Dass jeder Mensch unterschiedlich ist, ist auch eine Binsenweisheit. Und natürlich haben Christian Wulff und ich viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch die ein oder andere Unterschiedlichkeit. Ich kann es selbst schlecht beurteilen. Politische Beobachter sagen, dass ich eben als volksnah gelte und als bodenständig. Aber wie gesagt, es ist schwierig, wenn man sich da selbst beurteilt. Sicherlich lege ich meinen politischen Schwerpunkt mehr auf Niedersachsen, während Christian Wulff schon in seiner Funktion als stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU eben auch immer eine starke bundespolitische Rolle innehatte.
Sie haben von den Erfolgen Ihres Vorgängers gesprochen, die natürlich auch Ihre sind, weil Sie ja sein Fraktionsvorsitzender waren. Was würden Sie da ganz besonders nennen?
Die Erfolge in Niedersachsen sind unbestritten. Ich nenne die Haushaltskonsolidierung. Wir waren kurz davor, den Niedersachsen den ersten ausgeglichenen Landeshaushalt in der Geschichte vorzulegen, haben die Netto-Neuverschuldung seit 2003 kräftig abgesenkt von fast 3 Milliarden. Dann ist uns leider die Wirtschafts- und Finanzkrise dazwischen gekommen. Zweites Beispiel, wir haben die Bildungspolitik entideologisiert. Insbesondere auch mit der Schulgesetznovelle hin zu einem Zwei-Säulen-System von Gymnasium auf der einen Seite und Oberschule auf der anderen Seite, ergänzt um die integrierten Gesamtschulen. Wir haben zum Dritten einen großen Schwerpunkt darauf gelegt, dass Städte und ländliche Räume eine gleichberechtigte Entwicklung erfahren. Ich nenne zum vierten die Verwaltungsreform. Wir haben damals mehrere tausend Stellen in einem schwierigen Prozess entbehrlich gemacht. Wir haben die Bezirksregierung als eine ganze Verwaltungsebene abgeschafft. Wir haben einen besonderen Schwerpunkt gesetzt auf den Ausbau der Infrastruktur. So werden bis 2013 1 Milliarde Euro in den Ausbau unserer Häfen investiert. Das sind alles große Erfolge, die mit Christian Wulff definitiv nach Hause gehen.
Das ist jetzt natürlich schwierig. Jedes Wort, was Sie jetzt hier sagen, könnte man jetzt natürlich gleich immer interpretieren, wie verhält er sich jetzt ihm gegenüber. Das ist auch für mich schwierig natürlich. Ich kann jetzt eine Reihe von Fragen stellen, wo ich keine Antworten kriege. Und ich habe aber auch andererseits keine Lust, Fragen zu stellen, so nach dem Motto, Hauptsache ich habe sie gestellt. Also vielleicht einigen wir uns darauf. 2, 3 Fragen würde ich gerne zu Ihrer Haltung und zur Haltung Ihrer Regierung stellen. Was machen Sie jetzt eigentlich als Landesregierung zur Aufklärung dieser Affäre?
Seit Bekanntwerden der ersten Vorwürfe gegen den Bundespräsidenten sind wir vor allen Dingen damit beschäftigt, Fragen zu beantworten. Wir haben mehrere hundert Medienanfragen gehabt und über 130 parlamentarische Anfragen. Die beantwortet die Landesregierung nach bestem Wissen und Gewissen und so präzise und zügig wie möglich. Wir haben ein ureigenes Interesse daran, den Sachverhalt lückenlos aufzuklären, damit eben alle Vorwürfe dann auch vom Tisch sind. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den früheren Staatssekretär Herrn Glesiker. Wir unterstützen die Staatsanwaltschaft vollumfänglich, stellen alle Unterlagen selbstverständlich zur Verfügung. Auf meine Initiative hin hat das Kabinett beschlossen, den Landesrechnungshof als unabhängige, neutrale Instanz ihm zu beauftragen, eine Sonderprüfung des sogenannten Nord-Süd-Dialogs vorzunehmen. Auch diese Überprüfung läuft momentan. Und dann,
den Sie übrigens gestoppt haben. Warum eigentlich?
Der Nord-Süd-Dialog fand insgesamt 3-mal statt. Ich fand das grundsätzlich ein richtiges Konzept, dass Niedersachsen und Baden-Württemberg enger zusammenrücken, dass man die Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und anderen Bereichen zusammenbringt. Aber für mich persönlich war auch klar, nach dem dritten Nord-Süd-Dialog, das hatte seine Zeit, und habe dann entschieden, dass wir das nicht mehr fortsetzen, beziehungsweise dass ich nicht die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung mehr als Ministerpräsident übernehme. Übrigens im Einvernehmen mit dem damaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Stefan Mappus. Also der Landesrechnungshof prüft nochmals gesondert alle Vorgänge rund um den Nord-Süd-Dialog. Und dann gibt es natürlich die Rechte des Parlaments. Die Abgeordneten der Opposition beantragen regelmäßig Unterrichtungen in den Fachausschüssen des Landtages. Dem kommen wir vollumfänglich ebenfalls nach. Wir haben in der letzten Landtagssitzung eine 3-stündige Fragestunde gehabt, wo unser Finanzminister Hartmut Möhring für die Landesregierung nach bestem Wissen und Gewissen alle Fragen beantwortet hat. Und ob es zu einem Untersuchungsausschuss in Niedersachsen kommen wird oder nicht, das entscheiden die Abgeordneten des Landtages. Es gibt ein bestimmtes Mindestquorum, was erforderlich ist. Und da werde ich jetzt einfach in Ruhe abwarten, wie die Beratungen in den Fraktionen weitergehen. Ich will damit also deutlich machen, meine Landesregierung klärt den Sachverhalt lückenlos auf, wo sie nur kann. Und selbstverständlich werden wir auch zukünftig alle parlamentarischen und außerparlamentarischen Anfragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Darüber hinaus erwarten wir wohl auch ein Gerichtsverfahren vor dem Staatsgerichtshof in Bückeburg. Auch das ist natürlich das gute Recht der Opposition.
Ist es dann richtig, dass es über die Frage, wie man mit diesem Fall umgehen soll, in Ihrem Kabinett durchaus unterschiedliche Auffassungen gegeben hat, dass also beispielsweise Finanzminister Möhring doch eine härtere Linie durchgesetzt hat, bestimmte Dinge durchaus abzustreiten? Bloß geht das jetzt ja natürlich nicht mehr, sodass Sie sich auf das, was Sie uns jetzt gesagt haben, natürlich zurückziehen können, weil jetzt können Sie wirklich nicht mehr irgendwas abstreiten.
Die Landesregierung beantwortet einheitlich alle Fragen. Es ist also nicht so, dass ein Minister A sagt und ein Minister B sagt, sondern die Landesregierung gibt einheitliche Antworten und Hartmut Möhring ist einvernehmlich vom Kabinett gebeten worden, alle Fragen rund um diesen Themenkomplex im Namen der Landesregierung zu beantworten. Die Medienberichte, dass es heftige Auseinandersetzungen im Kabinett gegeben haben soll über unsere Strategie, sind falsch.
Das heißt also, es ist auch nicht so, dass Sie durchaus eine vorsichtige Distanzierung von Wulff wollten und dass Möllring da hart dagegen gehalten hat?
Christian Wulff ist Bundespräsident und aus Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten und aus Respekt vor unserer Verfassung äußere ich mich grundsätzlich nicht zu diesen Themen in der Öffentlichkeit. Unsere Aufgabe in Niedersachsen ist eine andere. Wir haben den Sachverhalt aufzuklären. Wir haben alle staatlichen Behörden aktiv zu unterstützen. Das tun wir. Wir haben nichts zu verbergen. Und selbstverständlich werden wir allen Auskunftswünschen der Medien und der Abgeordneten weiterhin vollumfänglich nachkommen. Darum geht es. Und da gibt es ein großes Einvernehmen zwischen dem Finanzminister, den anderen Ministern und mir als Ministerpräsidenten.
Eine Frage muss man stellen, weil es Ihre Haltung betrifft, nämlich: Geht es hier eigentlich auch um politische Ehrbegriffe, dass also zum Beispiel jemand die Verantwortung dafür übernimmt, dass etwas aus seiner Staatskanzlei heraus schiefgelaufen sein könnte?
Die Staatsanwaltschaft ermittelt momentan gegen den früheren Staatssekretär und Regierungssprecher Herrn Glesiker. Das ist der konkrete Vorwurf, den wir aufzuarbeiten haben. Und zu einem laufenden strafrechtlichen Ermittlungsverfahren äußere ich mich eben auch grundsätzlich nicht. Aber meine Aufgabe als Ministerpräsident ist es, wie gesagt, allen staatlichen Ermittlungsbehörden Unterstützung zu geben bei der wichtigen Aufklärungsarbeit. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir das in Niedersachsen auch vernünftig über die Bühne kriegen.
12:23 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, David McAllister, CDU. Herr McAllister, Sie sind ein außerordentlich populärer Ministerpräsident, der weitaus beliebteste Landespolitiker. 2/3 der Niedersachsen sind mit Ihrem Wirken zufrieden. Bei einer Direktwahl würden Sie doppelt so viele Stimmen bekommen wie Ihr Herausforderer bei der Landtagswahl in einem Jahr, nämlich der Oberbürgermeister von Hannover, Stefan Weil, SPD. Und doch, nach der letzten Infratest-DiMAP-Umfrage ist die Union um 6 Punkte gegenüber der Wahl abgesagt. Ist das der FDP-Effekt oder ist das der Wulff-Effekt?
Meinungsumfragen bewerte ich grundsätzlich nie übermäßig. Sie sind immer flüchtige Momentaufnahmen und entscheidend ist, was am Wahltag passiert.
Und was würden Sie antworten, wenn Sie jetzt nicht eine Standardantwort eines Politikers zu Umfragen geben würden?
Die Meinungsumfrage hat sehr erfreuliche Gesichtspunkte. Ich habe mich sehr gefreut über die hohen Zustimmungswerte zur Arbeit der Landesregierung insgesamt. 55% der Niedersachsen finden die Arbeit der Landesregierung gut oder sehr gut. Das ist ein deutschlandweit sehr hoher Zustimmungswert. Wir haben auch gute Beliebtheits- und Bekanntheitswerte der einzelnen Landesminister, auch aus anderen Umfragen. Und natürlich freue ich mich auch über die klare Überlegenheit gegenüber meinem sozialdemokratischen Herausforderer. Und die CDU als solches hat ja im Vergleich zur letzten Umfrage von Mai in Niedersachsen auch 2% zugelegt. Gleichwohl, es gibt noch eine Menge zu tun. Wir müssen bei den Politikfeldern Bildung, Soziales und Umwelt weiter den Vorsprung der Sozialdemokraten und Grünen verringern. Wir müssen unseren Vorsprung in der Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Finanzpolitik weiter ausbauen. Und unser Koalitionspartner FDP macht momentan eben eine nicht einfache Situation durch. Das wissen alle. Wir wissen aber auch, dass diese Ursachen nicht in Niedersachsen liegen, sondern in Berlin. Ich glaube, die FDP wird in den nächsten Monaten wieder zulegen. Ganz entscheidend wird sicherlich der Ausgang der Wahl in Schleswig-Holstein im Mai sein.
12:23 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, David McAllister, CDU. Die Opposition, das muss man allerdings auch sagen, hat nicht so richtig Angriffspunkte gegen Sie, gegen Ihre Regierung. Deshalb ist die Auseinandersetzung um Wulff natürlich auch so heftig. Und Sie haben das, glaube ich, so auch wie Ihr Vorgänger ganz geschickt gemacht. Sie haben Ihnen die Themen genommen. Sie haben es vorhin schon gesagt, Schulpolitik, integrierte Oberschule. Nicht unbedingt Ihr Thema, aber Sie haben es der SPD nicht überlassen. Da sind Sie auch in der Union kein ideologischer Hardliner, was das angeht. Da tobte ja auch eine Debatte über diese Frage.
Ich finde, intelligente Politik sollte sich immer an Fakten orientieren. Und wir haben eben folgende Situation bei uns in Niedersachsen. In den nächsten 10 Jahren gehen die Schülerzahlen landesdurchschnittlich um 20% zurück. In einzelnen Landkreisen bis zu 40%. Das heißt, wir müssen doch jetzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen setzen, dass wir auch zukünftig ein wohnortnahes und flächendeckendes Schulangebot haben. Und da ist eben die Oberschule ein interessantes Modell. Die Oberschule sieht vor, dass Haupt- und Realschulen zusammengelegt werden mit einer entsprechenden Binnendifferenzierung. Und dort, wo es die Schülerzahlen hergeben und die Schulträger es wollen, können sogar gymnasiale Angebote bis zur Klasse 10 angedockt werden. Unser Ziel ist es, ein zweigliedriges Schulsystem auf den Weg zu bringen mit Gymnasien auf der einen Seite und Oberschulen auf der anderen Seite und integrierte Gesamtschulen als willkommene Ergänzung. Die Oberschule läuft wie geschnitten Brot. Zum Schuljahresbeginn 2011, 2012 sind die ersten 132 Oberschulen an den Start gegangen und schon jetzt liegen fürs neue Schuljahr 59 Anträge auf Einrichtung von Oberschulen vor. Sehr geehrt fühlten wir uns, dass der CDU-Bundesparteitag in Leipzig, der letzte, genau dieses niedersächsische Modell empfohlen hat für die Unionspolitik in allen Bundesländern. Also ich glaube, diese pragmatische, unideologische Schulpolitik, die zeichnet unser Land aus, wie wir ohnehin ein Land von Maß und Mitte sind. Niedersachsen ist kein Land, wo Ideologien eine besondere Rolle spielen und das ist auch gut so.
Anderes Thema, Mindestlohn, auch so ein unionsinternes Streitthema ersten Ranges zwischen Konservativen und ich nenne das mal so der Merkel-CDU. Sind Sie bei dem Thema sozialdemokratisiert?
Darum geht es nicht. Als Christdemokrat geht es mir darum, dass bestimmte Entwicklungen im Niedriglohnbereich schlicht und ergreifend inakzeptabel sind. Ich finde, jeder Mensch, der arbeitet, jeder Mensch, der hart arbeitet, muss aus eigener Kraft in der Lage sein, sich und seine Familie zu ernähren. Und deshalb setzen wir uns als CDU für tarifliche Mindestlöhne ein. Lohnfindung ist eine Angelegenheit der Tarifpartner von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und das bleibt auch so. Gleichwohl muss, wie es ja bisher schon mehrfach in Deutschland der Fall gewesen ist, der Staat bzw. der Gesetzgeber dann nachhelfen, wenn einer der beiden Tarifpartner zu schwach ist, um vernünftige Lohnuntergrenzen auszuverhandeln. Und deshalb unterstütze ich sehr den letzten Beschluss des CDU-Bundesparteitages, dass es eben eine tarifliche Mindestlohnuntergrenze geben soll, auf Vorschlag einer wissenschaftlichen Expertenkommission. Und ich hoffe, dass dieser Gesetzesentwurf in 2012 auch entsprechend beschlossen wird.
Was meinen Sie denn? Wo liegt denn diese Untergrenze? Also ich meine, die gibt es ja jetzt eigentlich schon. Also 30% unter dem regionalen Durchschnittslohn.
Man darf eben nicht den Fehler machen, als Staat genau jetzt eine Summe zu nennen. Also ob das nun 7,50 Euro sind oder 8,50 Euro, das ist nicht unser Ansatz. Die Lohnuntergrenze, die nach meiner Auffassung auch branchenspezifisch und regional auch schwanken kann, muss eben eine Expertenkommission festlegen, wo die Fachleute am Tisch sitzen, nämlich die Arbeitgeber auf der einen Seite und die Gewerkschaften auf der anderen Seite. Ich warne davor, Lohnfindung zum Gegenstand von politischen Wahlkämpfen zu machen, denn das wird wiederum einen Überbietungswettbewerb in Gang setzen, das am Ende dann nicht unseren Vorstellungen einer sozialen Marktwirtschaft entspricht.
Um das nochmal auf eine etwas theoretische Ebene zu heben, was Sie da für Politik machen, möchte ich den Göttinger Politikwissenschaftler Franz Walter zitieren. Der hat 2008, also nach der letzten Wahl, als Christian Wulff im Amt bestätigt wurde, geschrieben, Rüttgers und Wulff haben ihren sozialdemokratischen Gegnern gezielt und raffiniert die Themen genommen, haben der sozialstaatlichen, konsensgesellschaftlichen Leitmentalität der Deutschen ihre Referenz erwiesen. Insofern Kontinuität.
Professor Walter aus Göttingen formuliert immer einzigartig schön und es ist auch immer wieder amüsant, seine Statements zu lesen. Mir geht es um Folgendes. Ich bin überzeugter Anhänger der sozialen Marktwirtschaft und die Christlich-Demokratische Union ist eine Volkspartei der Mitte. Wir sind für alle Menschen im Land da. Und wir haben auch den Anspruch, dass alle Menschen im Land uns grundsätzlich auch wählen können. Wir sind eben Volkspartei und keine Klientelpartei. Und deshalb ist es für mich weniger eine Frage, ob eine andere Partei, sagen wir jetzt mal die SPD, ein Thema für sich entdeckt oder nicht, sondern ich orientiere mich danach, was liegt an Themen an, wo haben wir unbestritten gesellschaftliche und politische Probleme, wo sind die Herausforderungen und die müssen dann vernünftig, pragmatisch gelöst werden. Darum geht es und ich glaube, dass dieser Politikstil sich auch zunehmend in Deutschland durchsetzen wird. Für mich ist die Zeit der ideologischen Kragenkämpfe und der polarisierenden Auseinandersetzungen längst vorbei.
12:23 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, David McAllister, CDU. Herr Ministerpräsident, Herausforderungen ist ein gutes Stichwort. Ich möchte jetzt nämlich über die Energiewende sprechen in Deutschland. Ich hatte eingangs gesagt, Niedersachsen bekommt da eine ganz große Bedeutung als Energielieferant Deutschlands. Sie haben in dieser Woche ein Energiekonzept vorgelegt. Worin besteht denn die Jahrhundertchance für die deutsche Nordseeküste, von der Sie sprechen?
Wir haben jetzt bis 2022 noch 10 Jahre Zeit, bis das letzte deutsche Kernkraftwerk vom Netz genommen wird. Übrigens ein niedersächsisches in Lingen im Emsland. Wir in Niedersachsen wollen, dass die Energiewende gelingt. Und wir sehen neben den Risiken und Herausforderungen eben auch ganz besondere Chancen. Und für mich gilt, die Zukunft gehört eindeutig den erneuerbaren Energien. Und da ist auch ein Schwerpunkt meiner Landespolitik. Ausbau der erneuerbaren Energien bedeutet natürlich die weiteren Potenziale von Biogas, Geothermie, um nur 2 Beispiele zu nennen, zu nutzen. Aber es geht vor allen Dingen um den weiteren Ausbau der Windenergie. Und das ist die Chance für den Norden. Bei uns weht der Wind. Deshalb werden wir die Windenergie auf dem Land weiter ausbauen. Stichwort Repowering, Stichwort neue Standorte. Und so weiter und so fort.
Repowering heißt Ersetzen der alten. Also dann ist meinetwegen ein 50 Meter hoher Spargel, wird ein durch einen, der 100 Meter hoch sein darf, ersetzt.
Richtig? Repowering ist ein Fachbegriff aus der Windenergiebranche. Das heißt, bestehende
100 Meter, ja?
Kleinere
Sie
Räder.
Den Funkturm, nicht?
Bestehende kleinere Räder werden durch größere Räder ersetzt. Das ist natürlich sinnvoll, weil je höher man hinausgeht, desto heftiger weht der Wind. Aber da haben natürlich die Landkreise über ihre regionalen Raumordnungspläne auch eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Das wird ja auch unterschiedlich in Niedersachsen wahrgenommen. Und das andere ist, neben dem Ausbau der Windenergie auf dem Land, werden wir unsere ehrgeizigen Ausbauziele bei den Erneuerbaren nur schaffen, wenn wir auch die Windenergie auf der Hohen See entsprechend nutzen. Wenn ich sage, die Offshore-Windenergie ist eine Jahrhundertchance für die deutsche Nordseeküste, dann meine ich damit, dass nur in der Nordsee wirklich der Wind so weht, dass es auch sinnvoll ist, den wirtschaftlich auszunutzen. Das Land Niedersachsen baut Cuxhaven und Emden als Offshore-Basishäfen aus. Wir haben in den letzten Jahren enorme Ansiedlungserfolge erzielt durch nationale und internationale Unternehmen, die dort jetzt einzelne Komponenten bauen. Diese Windräder müssen auf hoher See aufgestellt werden. Sie müssen anschließend gewartet werden. Also da entsteht ein ganz neuer Wirtschaftszweig. Und zum ersten Mal findet die Energieproduktion im hohen Norden unserer Republik statt. Aber wer Ja sagt zur Windenergie auf der Hohen See, der muss eben auch Ja sagen zum dringend notwendigen Netzausbau.
Komme ich gleich drauf. Lassen Sie mal kurz bei diesen Offshore-Windparks bleiben. Blackstone, also man könnte sagen, eine Heuschrecke, engagiert sich dort. Sind die deutschen Energiekonzerne, die großen 4, von denen immer die Rede ist, durch den Ausstieg aus der Kernenergie so geschwächt, dass sie das nicht in ausreichendem Maße tun können?
Der Ausbau der Offshore-Windenergie ist in vielerlei Hinsicht eine sehr komplexe Angelegenheit. Es gibt juristische Herausforderungen, es gibt technische Herausforderungen und es gibt finanzielle Herausforderungen. Machen wir uns nichts vor. Die Natur hat eigentlich nicht vorgesehen, dass Menschen Windräder in so großer Stückzahl auf offener See aufbauen. Das ist ein ziemlich unwirtschaftliches Gebiet. Und man kann diese Windräder auch nur setzen, diese dicken Fundamente, bei absoluter Windstille und wenn auch der Meeresspiegel ganz ruhig ist. Das heißt, es ist technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Und wir in Deutschland haben ja von vornherein entschieden, dass wir innerhalb der 12-Seemeilen-Zone eben keine Windräder aufstellen, sondern gleich in die anspruchsvolle Tiefsee gehen. Und finanziell ist es eben auch sehr anspruchsvoll, weil man natürlich Hunderte von Millionen, zum Teil bis an die Milliarde investieren müssen, bis so ein Windpark erstmal realisiert ist. Und dann kommt ja erst wieder das Geld rein über die entsprechenden Einspeisevergütungen. Ich finde, die Bundesregierung hat in den letzten Monaten kluge Entscheidungen getroffen. Es gibt Sonderkreditprogramme für die beteiligten Unternehmen. Man hat durch eine Veränderung des EEG auch größere Anreize geschaffen, dass zu Beginn die Vergütungssätze höher sind, sodass relativ schnell auch wieder Cashflow reinkommt. Also ich bin nach wie vor optimistisch, dass uns das gelingt. Gleichwohl wünschen wir uns in Niedersachsen, dass die Aktivitäten von Bund, Ländern, Energieversorgungsunternehmen und Kommunen noch besser koordiniert werden. Deshalb habe ich gegenüber der Bundeskanzlerin einen sogenannten Masterplan Offshore-Windenergie angeregt und wir werden das auch als Niedersachsen zum Thema der nächsten norddeutschen Ministerpräsidentenkonferenz im März in Kiel machen. Ich habe aber auch schon positive Rückmeldungen von Norbert Röttgen, Philipp Röstler und auch aus dem Kanzleramt erhalten.
In Brandenburg hört man jetzt ganz genau zu bei der folgenden Frage. Hier müssen nämlich nach einer Studie der TU Cottbus 2000 Kilometer neue Hochspannungsleitungen errichtet werden. Bei Ihnen sind es, glaube ich, 1000. Und Ihr neuer Umweltminister von der FDP, Stefan Birkner, Ihr Kommilitone aus dem Jurastudium, sagt, der Netzausbau entwickelt sich zum Nadelöhr der Energiewende. Hat er recht?
Ich sehe beim Thema Ausbau der erneuerbaren Energien, Stichwort Offshore-Windenergie, drei große Herausforderungen. Erstens die Finanzierungsfragen, zweitens die Frage der Netzanbindung und das dritte ist in der Tat das Thema Netzausbau. Unbestritten ist, wer Ja sagt zur Energiewende, wer Ja sagt zu den erneuerbaren Energien und wer Nein sagt zur Kernenergie, der muss eben auch Ja sagen zum weiteren Ausbau der Stromnetze. Die Zahlen sind bekannt, es gibt ja auch die DENA-Studie, die kurzfristig 850 Kilometer zusätzliche Netze fordert und mittelfristig eben auch 2000. Und wir wissen auch, dass der Strom, der im Norden produziert wird, in die industriellen Zentren nach Süd- und Mitteldeutschland abfließen muss. Deshalb sind wir in Niedersachsen ja auch besonders betroffen durch die geplanten neuen 380 kV-Leitungen. Hier nehmen wir eine ganz pragmatische Position ein. Wir müssen diese Leitungen planen. Wir müssen sie genehmigungsfähig machen, aber wir müssen gleichzeitig die Bevölkerung umfassend beteiligen. Und für mich ist auch eines klar, dort, wo solche Stromtrassen zu nah an Siedlungen oder an besonders sensible Gebiete kommen, wird es ohne Erdverkabelung in Teilabschnitten schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Und das können wir jetzt ja am ganz konkreten Beispiel der Stromtrasse Wale-Meckle, also die von ungefähr Peine bis Kassel geht, eben sehen, dort haben ja auch die Landesbehörden für mehrere Abschnitte im südlichen Niedersachsen Erdverkabelung angeordnet.
Muss natürlich dann auch entsprechend bezahlt werden und das geht dann natürlich auch letztlich über die Netzentgelte auf den Strompreis. Wie viele neue Gas- und Kohlekraftwerke müssen Sie dann bauen und wenn ja, wo?
Das entscheidet nicht die Politik, sondern das ist letztlich eine Entscheidung der Energieversorgungsunternehmen.
Nicht ganz.
Klar ist, dass der Staat die Rahmenbedingungen setzen muss. Wir haben im Raumordnungsprogramm in Niedersachsen bestimmte Standorte an der Küste ausgewiesen für den möglichen Bau weiterer Gas- und Kohlekraftwerke. Konkret wird ja in Wilhelmshaven ein Kohlekraftwerk gebaut und in Stade ein Gaskraftwerk der Dau. Weitere Überlegungen seitens der beteiligten Unternehmen gibt es und wir werden im Land die dann entsprechend nach Recht und Gesetz genehmigen. Ich glaube, die Lösung zur Energiewende wird eben sein, zusätzliche Kapazitäten der erneuerbaren Energien im Norden und zusätzliche Gaskraftwerkskapazitäten im Süden.
Und dafür, das steht jedenfalls in Ihrem Energiekonzept, muss man auch ein wirksames Vergütungssystem entwickeln. Will sagen, wenn diese Kraftwerke also nur gewissermaßen abpuffern, wenn der Wind nicht so richtig weht, dann werden die nicht wirtschaftlich zu betreiben sein. Also ein neuer Kostenfaktor, der letztlich auf den Strompreis geht und den wollen Sie möglichst gering halten, steht auch in dem Konzept. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen.
Die Kostenentwicklung in der Energiewende ist eine ganz zentrale Herausforderung. Klar ist, dass wir am Ende in Deutschland eine Energieversorgung benötigen, die ökologisch verträglich ist, die sicher ist, die aber eben auch bezahlbar und wettbewerbsfähig bleibt. Und da gibt es besondere Interessen der privaten Haushalte, besondere Interessen der Unternehmen und vor allen Dingen auch besondere Interessen der energieintensiven Unternehmen. Darum müssen sich Bundes- und Landespolitik in den nächsten Jahren kümmern. Das alles hat ja die Bundeskanzlerin gemeint, als sie sagte, die Energiewende ist die größte politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderung seit der Wiedervereinigung. Auf der anderen Seite, Herr Kahle, Deutschland hat sich entschieden, wir wollen 2022 die friedliche Nutzung der Kernenergie beenden. Und wir alle wissen, dass das kein einfacher Weg wird. Und trotzdem glaube ich, am Ende wird es uns gelingen.
Naja, in der SPD zum Beispiel, auf ihrer Klausur jetzt am letzten Wochenende in Potsdam, gab es durchaus die Befürchtung, angenommen, nächstes Jahr gäbe es Rot-Grün bei der Bundestagswahl. Sie müssten dann die Atomkraftwerke gewissermaßen rechtlich wieder anwerfen, weil das eben mit der Energiewende so nicht funktioniert.
Mich stört eines in der energiepolitischen Debatte in Deutschland. Nach Fukushima waren sich alle einig, wir wollen schneller als bisher geplant uns von der Kernenergie verabschieden. Deshalb hat es ja auch begrüßenswerterweise große Mehrheiten für das Energiegesetzespaket im Bundestag und im Bundesrat gegeben. Weit über die Parteigrenzen hinweg haben Union, FDP, Sozialdemokraten und Grüne zusammengestanden. Aber wichtig ist jetzt eben auch beim Durchsetzen der Alternativen, dass wir auch einen größeren Konsens haben zwischen den politischen Parteien. Und ich erlebe zu häufig von Vertretern der Opposition, dass sie gegen alles sind. Sie sind mit guten Argumenten gegen die Kernenergie, sie sind aber genauso gegen den Bau neuer Kohlekraftwerke, gegen den Bau neuer Gaskraftwerke, sie sind gegen den Bau neuer Biogasanlagen, sie stören sich am Bau weiterer Windräder und spätestens beim Thema Offshore-Windenergie sind sie schon wieder dagegen, weil dann der Netzausbau dringend notwendig ist. Diese Dagegen-Mentalität gefährdet in der Tat die Energiewende und deshalb sage ich zu jedem politischen Mitbewerber, sag mir, wie es besser gehen soll, mach einen konstruktiven Vorschlag und ich greife für den sofort auf. Aber dieses permanente gegen alles sein, das ist nicht in Ordnung.
Sie sind ja mit Ihrem Konzept wenigstens ehrlich. Also wenn man das alles mal zusammenrechnet, die ganzen Faktoren, die da kostentreibend eine Rolle spielen, dann heißt das, die Energiewende wird für alle sehr, sehr teuer. Gehört das also zur Ehrlichkeit dazu?
Ich würde die Formulierung sehr, sehr teuer so nicht wählen. Niemand kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt wirklich seriös vorhersagen, wie teuer die Energiewende wird. Wichtig ist, dass sie eben sozialverträglich abgefedert wird und dass wir eben die besonderen Interessen unserer energieintensiven Industrie berücksichtigen. Also ich bleibe da Optimist und ich mache auch nicht diesen Überbietungswettbewerb mit, wie teuer das im Ergebnis wird.
Herr Ministerpräsident, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Bitte sehr.
Das war 12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der niedersächsische Ministerpräsident David McAllister, CDU. Mehr zum Energiethema nächste Woche. Mein Gast wird der ehemalige Chef des Energiekonzerns EnBW, Utz Klaassen, sein. Für heute herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben.